Die Verse 4 bis 7 werden heute Morgen die Grundlage für die Verkündigung bieten. Und ich lese uns diese vier Verse. Immer wenn ich für dich bete, Philemon, danke ich meinem Gott, denn ich höre überall von deinem Vertrauen auf Jesus, den Herrn, und von deiner Liebe zu allen Gläubigen. Und ich bete nun, dass der Glaube, den wir miteinander teilen, in dir zunimmt, indem du erkennst, wie viel Gutes wir in Christus haben. Deine Liebe hat mir sehr viel Freude und Trost gegeben, mein Bruder, denn du erfreust die Herzen der Gläubigen. Wir wollen beten. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir für diese Morgenversammlung. Danken dir, dass wir so in äußerem Frieden, in der Ruhe zusammenkommen dürfen. Danken dir, dass das wahr werden darf, was wir auch gesungen haben, dass der Strahl der Ewigkeit in die Wirrnis dieser Zeit fällt und fährt. Und du weißt auch um die Wirrnis, die manchmal in unserem Leben ist und wie nötig es wir haben, vor dir zur Ruhe zu kommen, vor dir zu stehen, auf dich zu hören, auf dich zu blicken, von dir neu orientiert zu werden, von dir Licht zu bekommen. Und du weißt, dass so manches Mal, wenn wir aus dem Alltag herausgenommen wird, dann eine schläfrige Ruhe kommt, eine ungute Ruhe. Lass es eine gespannte, aufmerksame Ruhe sein, eine Stille vor dir in der Hörbereitschaft des Herzens. Gespannt zu hören, was du, Vater, uns zu sagen hast, was du mir persönlich zu sagen hast. Und wir danken dir, dass du dir diese Liebesmühe machst, dass du in die Herzen der Menschen, in unsere Herzen, in unser Leben sprechen willst. Für jeden ganz persönlich, auch heute Morgen. Wir glauben das. Du bist für uns, du bist mit uns, du liebst uns und du investierst in unser Leben. Und nun lass uns nicht vorbeigehen an den Worten des Lebens, die du uns geben willst. Wir danken dir für unseren Bruder. Wir bitten dich für ihn, dass er dein Wort sagen kann, dass dein Wort fließend wird, dass dein Wort Herzen bewegt. Und nun nimm du alles in deine Hand. Diese Stunde gehört dir. Gepriesen seist du. Amen. Amen.
Liebe Brüder und Schwestern, das ist ja ein kurzer Brief da mit seinen 25 Versen. Aber es ist eine ganz kitzliche Sache, um die es geht. Schon vom Äußeren her. Eine ganz heikle Situation. Da ist ein entlaufender Sklave. Und das ist ein Kapitalverbrechen im römischen Recht. Sogar mit der Todesstrafe bedroht. Ein entlaufender Sklave, der seinen Herrn sogar beraubt hat. Und nun ist er in der riesigen Weltstadt Rom untergetaucht, wie viele tausend andere. Und dort ist der Paulus begegnet. Wir wissen den Zusammenhang nicht, aber wir wissen, dass diese Begegnung und das Hören auf das, was Paulus gesagt hat, sein Leben völlig herumgerissen hat. Ist neuer geworden. Und jetzt kommt die Frage, ja, wie ist das mit der Vergangenheit? Das muss doch bereinigt werden. Das kann doch nicht wie ein Klotz am Bein hängen bleiben. Wenn jemand wirklich die Lebenswende in Jesus erfährt, dann muss die Vergangenheit bereinigt werden. Deshalb, ich überschreibe diese Verse einfach so. Und jetzt geht es um den Sklavenherrn. An den geht ja zunächst der Brief an den Philemon, was die Gnade aus Philemon gemacht hat. Und dann heute Mittag, was die Gnade aus dem Onesimus, diesem Sklaven, gemacht hat. Sklaven, da wehrt sich ja in uns alles. Onkel Toms Hütte, mit der ausgepeitscht wird und die Ungerechtigkeit und was da alles geschehen ist. Man könnte jetzt natürlich ein Riesenthema draus machen. Die Sklaverei und ihre Verwerflichkeit, moralisch völlig undiskutabel. Aber das hätte für uns eigentlich wenig Bedeutung. Wir könnten zurückblicken, wie das war. Das wäre das soziale Thema, das diesen Brief durchzieht. Eigentlich ist es das Thema, Sünde muss bereinigt werden. Vergebung. Und wie die Gemeinschaft der Glaubenden aussieht. Und das vierte, die theologische Linie, wie die Gnade einen Menschen verändert. Dabei das soziale Thema, ich möchte es gar nicht so außer Acht lassen. Der frühere Richter am Amtsgericht, Urach Eisler, der hat einmal zu mir gesagt, weißt du, heute sind die Banken die modernen Sklavenhalter. Das sind die modernen Sklavenhalter. Sklaverei, überall dort, wo Menschen in Abhängigkeiten leben müssen. Und jetzt wird es plötzlich aktueller. Das muss ja nicht so ein fürchterlicher Fall sein wie der, der jetzt gerade vor Gericht verhandelt wird, dass ein Vater seine Kinder in völliger Abhängigkeit seine Frau hält und missbraucht und fürchterlich. Aber ist das nicht für uns Männer auch ein Thema? Wie sieht das aus mit den Abhängigkeiten in unseren Familien, unsere Frauen, unsere Kinder? Das wäre ein bedenkenswertes Thema. Das wird auch immer wieder mitschwingen. Wie gehen wir damit um, dass Menschen von uns abhängig sind? Aber jetzt zunächst einmal dieses theologische, durchziehende Thema, wie die Gnade einen Menschen verändert. Ich mache drei Überschriften. Erstens, wachsen in der Liebe. Zweitens, wachsen im Glauben. Und drittens, wachsen in der Gemeinschaft. Erstens, wachsend in der Liebe. Schon der Name ist ja, legt dieses Thema nahe, Philemon, der Liebende. Allerdings, in der griechischen Sprache wird sehr deutlich unterschieden zwischen verschiedenen Arten von Liebe. Diese Liebe, die hier gemeint ist, Phileo, das meine liebend, heißt das eigentlich. Mich selbst und das, was zu mir gehört. Philea ist die Eigenliebe, die das mir Wichtige einschließt. Die andere Liebe, von der Paulus dann spricht, die Agape, die ist die hergebende Liebe. Da geht es nicht um das Meine. Eigenliebe, die das mir Wichtige einschließt. Wir wollen das überhaupt nicht abwehren. Das ist ein ganz großes Wunder, dass wir Menschen das kennen, dass wir können, dass wir fähig sind zur Liebe. Jesus nimmt das ja in diesem Wort aus, du sollst Gott, deinen Herrn lieben und deine Nächsten. Und jetzt kommt nach die Philea, wie dich selbst. Da kommt diese Liebe vor. Die gehört zu unserem Leben dazu. Das ist das Fundament unseres Personseins. Wer nicht selber zu sich Ja sagen kann, da wird es sehr schwierig. Da wird es sehr schwierig. Das ist diese Liebe, die zum Beispiel den Adam dazu bringt, und jetzt geht es genau um das meine und das zu mir gehörende, Also die Eva, als Gott ihm die Eva zuführt, das ist doch Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Die Eigenliebe und das, was zu mir gehört, diese natürliche Liebe, die uns Menschen erst fähig macht, aufeinander zuzugehen. Die uns fähig macht, Gemeinschaft zu gestalten. Die uns fähig macht, Treue zueinander zu halten. Das ist ein ganz großes, schöpfungsmäßiges, natürliches Geschenk. Das wollen wir sehr bewusst betonen, denn diese Liebe, diese Philea, diese Eigenliebe und das, was zu mir gehört, die entsteht nicht selbstverständlich, die muss man ein Stück weit lernen. Und das lernen wir Menschen in der Familie. Diese ersten Jahre der Kinder sind die prägenden Jahre. Da hängen große Fragen damit zusammen, wie diese Liebe ausgedrückt wird. Dass zum Beispiel eine Mutter wirklich voll und ganz für ihr Kind da ist. Diese Liebe, diese Philea, diese natürliche Liebe, du bist meines. Es gibt eine sehr tiefgehende Diskussion. Ist das eigentlich erstrebenswert, dass wir dieses System ausbauen und mit vielen Millionen finanzieren, dass Kinder schon mit einem Jahr, manche sogar früher, in Kinderhorte oder wie das heißt, kommen, nur damit die Mutter arbeiten gehen kann. Wobei nur damit die Mutter arbeiten gehen kann, das will ich jetzt gar nicht abschätzig sagen. Es gibt viele, viele Haushalte, in denen muss die Frau mitverdienen. Da hängen tiefe, ganz tiefe soziale Fragen damit zusammen. Aber diese Liebe, diese Fähigkeit, sich selbst zu lieben und damit andere mit hineinzunehmen, die entwickelt sich in diesem Umfeld der empfangenen Liebe in der Familie. Und da sieht es schlimm aus, schlimm aus. Wir merken die Auswirkungen. Wir haben heute, ich sage es einmal so, unwahrscheinlich viele Liebeskrüppel. Verkümmerte Liebe. Verkümmerte. Das sehen wir an den Scheidungsraten. Das sehen wir an der Zunahme der Brutalität in unserer Gesellschaft. Das sehen wir in der Kälte, die sich immer mehr unter uns ausbreitet. Dass wir das ja nicht geringschätzen, diesen Philemon, diese natürliche Liebe, die mich befähigt, Ja zu sagen zu mir selber und damit auch zuzugehen und festzuhalten am anderen. Das ist wichtig. Übrigens zum Entwickeln dieser Liebe, dieser Philea, dieser natürlichen Liebe, da gehört nicht nur die Mutter dazu. Da gehört ganz, ganz wichtig der Vater dazu, der seinen Kindern dazu hilft, dass sie ein Selbstbewusstsein entwickeln, dass sie ihre Persönlichkeit entfalten können, der sie fordert. Wachsen in der Liebe, das ist heute eines der grundlegenden sozialen Themen in unserem Land. Um das geht es jetzt aber hier nicht, sondern es geht um diese Liebe. Ich höre von deiner Liebe, von deiner Agape. Liebe, die sich hergibt, die nicht das Ihre sucht, Das ist die Grundlage überhaupt des Glaubens. Das ist das völlig Neue im Christsein. Die Frucht des Geistes ist, da steht die Einzahl in Galater 5, die Frucht des Geistes ist Agape, Liebe. Und jetzt alles andere, was kommt, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Treue, Sanftmut, Keuschheit, was da alles kommt, das sind Ausformungen dieser Agape. Die Agape, diese sich hergebende, schenkende Liebe, das ist die Grundlage. Das macht den Christen aus. Dass wir das wieder lernen und hören. Es hat mich ganz neu gepackt, was der Paulus hier so schreibt, 1. Korinther 13. Und wenn ich mit Menschen und mit Engelszungen redete und hätte der Liebe nicht, also eine vollmächtige Verkündigung, tief eindringend ins Wort, und hätte der Liebe nicht, tönend Erz, klingende Schelle. Wenn ich alle Geheimnisse wüsste, alle Erkenntnis hätte und hätte allen Glauben und hätte der Liebe nicht, es wäre nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gebe und ließe meinen Leib verbrennen und hätte der Liebe nicht. Erst die Agape macht den Christen aus. Und das ist und bleibt das Grundwort. Also hat Gott die Welt geliebt. Das ist die Jesusreligion. Das ist der christliche Glaube. Zeig mir irgendeine andere Religion auf dieser Welt, egal welche, ob das die einfachste Naturreligion ist, bis zur höchst entwickelten philosophischen Weltbetrachtung, wo das der Kern ist. Ein Gott, der liebt, der sich selber hergibt für uns Menschen. Und damit in uns diese Liebe entzündet. Das gibt es nicht. Das ist einzigartig, ein Gott, der sich selber hergibt. Alle anderen Religionen, die es gibt, und wir achten Religionen nicht gering, nicht gering. Alle anderen Religionen leben aus dem Grundmotiv der Angst. Angst. Denn wir Menschen wissen, wir haben das in uns, es gibt einen Gott. Wir wissen zum Zweiten ganz genau, ob ich jetzt den Gott Göttliches nenne oder Götter oder wie, aber es gibt ein Göttliches. Ich kann vor dem nicht bestehen. Der Mensch ist geworden, wie unser einer heißt in der Bibel, und weiß, was gut und böse ist. Und das Dritte, ich muss also alles aufwenden, um diesen Gott einigermaßen gnädig zu stimmen, zu versöhnen. Das sind die drei Grundlinien jeder Religion. Sie leben aus der Angst. Das schleicht sich bei uns immer wieder ein. Ich stelle noch einmal diese einfache Frage. Wenn in deinem Leben Schuld geschieht, wenn du schuldig wirst, schlicht gesagt, wenn du sündigst, hast du dann Angst vor Jesus? Hast du Angst? Wie reagiert Jesus auf meine Sünde? Denkt er sich eine Strafe aus? Wird er zornig? Stößt er mich weg? Nein, jetzt ist er ist der Gott, der sich für mich gibt. Ich bin gekommen, Sünder zu suchen, und darum, Jesus weint. Als die Sünde Jerusalems offen vor Augen liegt, er sitzt auf dem Ölberg und er weint, Jerusalem, wie oft habe ich dich versammeln wollen? Du hast nicht gewollt. Wir brauchen keine Angst vor ihm zu haben. Ich habe in Indien jetzt ein paar Mal den Kindern, wir haben ja viele Kinderheime und die warten immer, dass ich eine Geschichte erzähle. Ich habe mir viele Geschichten aufgeschrieben, aber dann kamen sie mir dort da vor. Die Geschichten mit Esel und was weiß ich alles. Aber eine Geschichte hat die Kinder fasziniert. Ich habe erzählt, da im Stall ist ganz ruhig geworden. Die Maria ist eingeschlafen, der Josef ist eingeschlafen, kann mir ja wunderschön ausschmücken. Der Esel hat da geschnarcht in der Ecke, der Ochs hat geächzt, war ganz ruhig im Stall. Und dann kam ein kleiner Junge, der hatte gehört von den Hirten, da ist was. Und er hat sich in den Stall geschlichen, nur das Jesuskind lag in seiner Krippe, ganz hellwach. Und dann ist der Junge an die Krippe herangetreten und dann hat er plötzlich geweint, als er gesehen hat, da standen die Geschenke von den Königen, Gold, Weihrauch, Silber, und die Hirten haben Käse und Schaffelle, kann man alles wunderschön ausschmücken. Dann hat er geweint, hat gesagt, du Jesuskind, ich habe überhaupt nichts, was ich dir schenken kann. Tut mir so fürchterlich leid. Und dann hat das Jesuskind zu dem Jungen gesagt, doch, gib mir doch bitte deine zerrissene Hose. Dann hat der Junge noch mehr geweint und hat gesagt, oh, das ist doch kein Geschenk, ich habe die Hose heute Morgen in der Wut zerrissen. Und zu meinen Eltern habe ich gesagt, ich sei irgendwo hängen geblieben. Ja, sagt das Jesuskind, gerade deswegen, gib mir deine zerrissene Hose. Dann sagt es zu ihm, gib mir doch bitte den Bleistift, den du unter deiner Matratze versteckt hast. Und da weint der Junge noch viel mehr und sagt, woher weißt du das, ich habe den meiner Schwester geklaut. Ja, sagt das Jesuskind, gerade deswegen will ich diesen Bleistift. An dieser Geschichte wird es deutlich, so einfach. Ich darf mit meinem ganzen Versagen, mit meinem ganzen Käse, mit meinem ganzen Schrott, darf ich vertrauen zu Jesus kommen. Das ist der christliche Glaube. Dieser entflohene Sklave, der eigentlich keinerlei Zukunft mehr hat. Das ist seine Möglichkeit. Und darauf beruft sich Paulus dann. Das ist das, was uns Christen, unsere Gemeinschaft auszeichnet. Das ist diese Liebe. Es kommt einmal im Neuen Testament das Wort vom Gesetz Christi. Das kommt genau an dieser Stelle. So ein Bruder von einer Sünde übereilt würdet, helfet ihm wieder zurecht. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Das Gesetz Christi ist diese hergebende Liebe, gerade wo der andere versagt hat. Das ist das Neue in der christlichen Gemeinde, die gelebte Liebe. Ganz für den anderen da sein, gerade in seinem Versagen. Das macht mir Freude, das bewegt mich, egal wie der andere ist. Ich will ihn nicht umgestalten, ich will ihn durch meine Liebe hereinziehen in diese Umgestaltung durch Jesus. Das ist das Schwierige. Wir lieben von unserer Natur aus uns selber und das, was mir entspricht, was zu mir gehört. Das ist unsere natürliche Liebe. Aber in der christlichen Gemeinde, wir sind uns nicht immer sympathisch. Ganz gewiss nicht. Aber da geht es nicht um die Sympathie, sondern den anderen so herzulieben, dass er in diesen Strom, in dieses Kraftfeld der verändernden Jesusliebe kommt. Nur so verändert sich ein Mensch. Nur so kann er wachsen. Wir wollen den anderen immer uns zurechtbiegen, bis er mir einigermaßen entspricht. Und dann liebe ich mich und das zu mir Gehörige. Mir mal deutlich geworden, unsere beiden Jüngsten, der Markus, der war ein kräftiger Kerl, der Thomassohn, kleiner, aber unheimlich zäh. Und die haben oft miteinander Krach gehabt. Ging es um ein Spielzeug oder so. Und der Markus, trotz seiner Kraft, der konnte sich nicht durchsetzen. Der Kleine hat ihn immer wieder übertölpelt und hat das Spielzeug bekommen. Dann kam der Markus mal zu mir und hat gesagt, wenn es doch den Thomas überhaupt nicht gäbe. Ich habe ihn angeschaut und dann ist er selber erschrocken. Sagt man nicht als Pfarrerskind, wenn Thomas nicht gäbe. Das ist schrecklich. Und dann hat er mich treuherzig angeschaut und hat gesagt, oder wenn er wenigstens ein Mädel wäre. Dann hat er sich ausgerechnet, dann könnte er ihn überwältigen. Meint den anderen zunächst einmal so nehmen, wie er ist, und mit dieser Liebe in das Kraftfeld Jesu ziehen. Das meint Paulus. Ich danke meinem Gott alle Zeit, wenn ich deiner gedenke, denn ich höre von der Liebe, die du hast. Der Fürdank des Paulus, wenn sie heißt, so oft ich deiner gedenke, das heißt eigentlich ganz wörtlich, ich komme in Wallung. In Wallung. Das ist nicht irgendein Abhaken auf einer Gebetsliste, sondern da ist er mit seiner ganzen Person beteiligt. Diese Liebe, die den anderen völlig umgibt und die sich zu ihm hingibt. So wächst sie in dieser, ich sage einmal, engagierten Fürbitte. In dem, dass ich wirklich teilnehme am anderen. Diese Liebe, das ist ja nicht ein allgemeiner Begriff, sondern ich höre von dir. Ich höre von der Liebe und dem Glauben, die du hast. Offensichtlich gibt es über diesen Philemon ein gutes Zeugnis. Der strahlt aus, ich höre von dir, was die anderen über dich sagen. Ich freue mich an dir, dass er das dem Philemon so schreibt. Wisst ihr, so wächst unsere Person. Wir brauchen das, weil selber können wir uns oft schwer einschätzen. Aber das ist der Dienst, den wir einander tun, gerade auch als Christen. Du, ich höre von dir. Und dann das Positive sagen. Das Positive. Es gibt so viel Neidgerede. Es gibt so viel Übereinandergerede. Nein, ich freue mich an dir. Ich sehe, wie du die und die Gabe in der Gemeinde unverzichtbar einbringst. Bei meiner Schwester, da hing immer auf dem Klo ein großes Plakat. Und das hat geheißen: Hast du dein Kind heute schon gelobt? Das Wort habe ich mir gemerkt. Das ist etwas, wo ich dem anderen dazu helfe, dass er hineinfindet in diese wachsende Liebe. Dass ich ihm das sage: Du, ich freue mich über dich. Ich freue mich über dich. Ich habe mich so gefreut im letzten Hauskreis. Du hattest wirklich so ein Gespür für die Situation und hast dazu beigetragen, dass wir wirklich etwas herausarbeiten konnten. Wir reden viel zu selten miteinander, dass wir uns das positiv sagen. Das brauchen wir. Brauchen wir. Aus dem Fürdank, Paulus dankt für den Philemon in seinem Beten, aus dem Fürdank in das Fürlob. Diese Liebe, die für den anderen da ist, die sich hergibt, die ihn zunächst lässt, wie er ist, und dann hineinzieht in das Kraftfeld der verändernden Liebe, diese Liebe gestaltet dann auch die Verhältnisse um. Das ist die Revolution der Liebe. Das ist sie. Jetzt im Januar, mein Schwager und ich, er ist Geschäftsführer der Indienmission, der Vorstand, wir stehen in Indien auf der roten Liste. Wenn wir da einreisen oder ausreisen, dann erscheint immer im Computer ein roter Balken. Und das heißt, er ist gebannt. Wir haben unsere Brüder gebeten, dass sie uns da helfen. Jetzt am letzten Mal ging das ausgezeichnet. Da hatte einer unserer Verantwortlichen einen Politiker kennengelernt und der hat da mitgeholfen. Ich wurde schon am Flugzeug abgeholt mit der Tafel, Dr. Grimmer, und dann bin ich hinter dem her und der hat mich durch den Diplomatenausgang geführt. Da war ich innerhalb von 5 Minuten draußen. Aber bei der Ausreise, da ist das viel erstaunlicher. Dann wundern sich die Beamten für sich, dass der da war. Dass der ist doch gebannt. Wie ist der reingekommen? Das gibt immer ein Riesentheater. 1,5 Stunden haben sie uns verhört und alle diese Fragen, was haben sie gemacht, sind sie, ich kann ja jetzt, muss ja nicht mehr Pfarrer sagen, sondern ich kann sagen, ich bin Rentner, verstehen die Inder nicht. Aber mein Schwager sagt, Pfarrer, ich bin Pfarrer im Ruhestand. Ja, haben Sie gepredigt? Ja, haben wir gesagt, wir haben gepredigt, aber wir haben nicht öffentlich evangelisiert. Sondern wir haben in unseren Gemeinden gepredigt und dort, wo wir gebeten wurden. Ja, schließlich haben sie dann, da kamen immer mehr, die haben immer mehr Rang abzeichnet und schließlich kam einer der Obersten und dann haben wir schließlich den Stempel bekommen. Und dann hat einer dieser Beamten gesagt, wissen Sie, Sie waren jetzt einige Wochen hier und Sie haben gepredigt, Ihren Glauben und ihre westliche Kultur gelebt. Und jetzt gehen sie wieder und wir haben das Problem. Der hat genau erfasst, um was es geht. Wir haben das Problem. Das Problem ist, dass das Evangelium, wo es Menschen erfasst, dass es die Kultur auseinandersprengt. Und die indische Kultur ist ganz, ganz grundsätzlich auf dem Kastensystem aufgebaut. Bis heute. Und das heißt, der eine ist dem anderen untertan und ist ihm hörig. Und je höher die Kaste, umso größer die Privilegien. Und wenn da jetzt plötzlich und über 80% unserer Gemeindeglieder kommen aus der Schicht der Parias, der Kastenlosen, die der normale Inder gar nicht als Mensch ansieht. Genauso wie damals in Rom die Sklaven in der Werkzeugliste geführt wurden. Es waren Werkzeuge. So wie wir sagen, 3 Spaten, 2 Hacken, ein Motorhäcksler. Da stand bei dem 3 Haussklaven, 2 Dienerinnen. Das waren Werkzeuge. Und so sehen der normale Inder, der sieht die Kastenlosen als Tiere. Es gibt eine Stadt am Eingang vom Siedlerdschungel, wo wir ja hauptsächlich arbeiten, die letzte größere Stadt, die heißt Nasipatnam, auf Deutsch Stadt der Menschen. Das heißt, alles, was nachher kommt, und da leben Hunderttausende, sind Tiere. Wo das Evangelium wirklich geglaubt wird, Menschen ergreift, da verändert es bis hinein in die Strukturen der Gesellschaft. Und das hat es zum Beispiel in unseren westlichen Ländern, wir wissen das gar nicht mehr, hat es ungeheuer verändernd gewirkt, das Evangelium. Zum Beispiel das ganze Krankenhauswesen, dass es Krankenhäuser gibt, dass es Heime gibt für Behinderte und was da alles ist, das verdanken wir eigentlich der Sprengkraft des Evangeliums. Das sind Ableger dieser Agape. Die Liebe gestaltet die sozialen Verhältnisse um. Jetzt sind wir noch einmal bei diesem Thema. Sie gestaltet auch meine persönlichen sozialen Verhältnisse um. Ich sage mal einen ganz provozierenden Satz. Aus meinem Beobachten, aus meinem Erleben, bei jetzt über 40 Jahren Dienst in der Gemeinde und Seelsorge, 99% aller Ehepaare, die zur Eheberatung kommen, brauchen keine soziale Hilfe, sondern sie brauchen im Grund keine Eheberatung, sondern sie brauchen dieses neue Herz. Sie brauchen dieses neue Herz. Sie müssen wachsen in dieser Liebe, die sich für den anderen hergibt. Die nicht fragt, wie geht's mir mit dir? Sondern die fragt, was kann ich dir tun, dass es dir gut geht? Ich sage immer wieder diesen Satz, willst du glücklich werden, hat einer einmal gesagt, willst du glücklich werden, heirate nie. Nie. Willst du glücklich machen, dann heirate so bald wie möglich. Das ist die Agape. Das gestaltet unsere Ehen um, das gestaltet unsere Familie um. Und eines dieser ganz einfachen Mittel, da geht es gar nicht um riesige Selbsterfahrung und was weiß ich alles. Ich kann dem anderen zeigen, und das gestaltet deine Ehe um, du bist mir wichtig, indem ich mir Zeit nehme fürs Gespräch. Indem ich mir Zeit nehme fürs Gespräch. So direkt gesagt, hast du Probleme mit deiner Frau, dann führ einmal das ganz bewusst ein, dass du ihr Zeit gibst. Einmal in der Woche, 1,5 Stunden. Telefon abgeschaltet, Fernseher aus natürlich, ja, kannst dich nebenher laufen lassen. Und dann sagt ihr beide einander, jetzt haben wir Zeit füreinander. Mich interessiert, wie geht's dir? Erzähl einmal von dir und ich erzähl von mir. Und wir machen uns zur Regel, dass wir jetzt nicht gleich sagen, ja, ach so, und unsere Ratschläge, sondern andere darf von sich erzählen, ohne dass ich kommentiere und ich öffne mich für ihn. Das verändert eine Ehe. Das ist diese hergebende Liebe. Glaub nicht, dass es leicht ist. Auch wenn es nur einmal in der Woche 1,5 Stunden ist. Da gibt es so unheimlich viel Wichtiges. dass man es immer wieder ausfallen lassen will. Da muss man sich zwingen dazu. Und am Anfang wird es so sein, dass du spickst auf die Uhr und sagst, oh, nochmal eine halbe Stunde. Ja? Diese Liebe will gelernt sein, auch gerade diese hergebende Liebe. So gestaltet sich meine persönlichen Beziehungen. Und das größte Geschenk, das verändernde Geschenk der Liebe ist, ich habe Zeit für dich. Ich höre zu. Das hat Jesus gemacht. Ich habe Zeit für dich, ist für unsere Kinder unwahrscheinlich wichtig. Das habe ich kürzlich wieder gemerkt, jetzt sind sie ja alle aus dem Haus und so. Ich hatte einen Autounfall und der Karren musste abgeschleppt werden. Ich stand da in der Pampa und dann habe ich meinem Sohn angerufen und der ist dann gekommen und hat mich heimgefahren. Und dann, nach 2-3 Minuten im Auto, hat er gesagt, bewegt dich das jetzt arg, dieser Unfall? Mich hat es gar nicht so arg bewegt, obwohl das Auto fast gehetzt war. Dann habe ich gesagt, nein. Und dann hat er gesagt, hast du jetzt einmal Zeit, mir zuzuhören? Es hätten wir doch gelernt. Wir waren ungefähr eine Stunde Fahrt. Das war eine Segensstunde. Bei einer Segensstunde. Wir treffen uns öfters, wir haben auch, aber dann sind die Enkelkinder dabei, da ist ein Halli und Hallo, da kommst du überhaupt nichts. Und jetzt waren wir beide zusammen im Auto und er hat das so ungeniert ausgesprochen, hast du jetzt Zeit einmal mir zuzuhören. Ich habe mir vorgenommen, Mensch, das muss öfter sein. Das muss öfter sein. Nicht nur, wenn ich einen Autounfall habe. Der braucht nicht so oft sein. Das größte Geschenk der Liebe, das wir dem anderen machen können, ich höre dir zu. Ich höre von dir, sagt Paulus. Wachsen in der Liebe. Jetzt das zweite, wachsen im Glauben. Ich höre von deiner Liebe und dem Glauben, den du hast. Wir kennen das hebräische Wort für Glauben, Amen. Wir haben es in dem Wort Amen. Das ist eigentlich die Grundform des Wortes Glauben. Ganz wörtlich, Hebräisch ist immer eine Bildersprache, der die Hände zusammenhält. Das Glauben. Das heißt, es geht von Gott aus. Er streckt in Jesus die Hand aus. Nur so und nur dann kann ich greifen. Glaube ist nicht mein Entschluss, ja, ich glaube jetzt an Jesus, sondern Glaube heißt, ich lasse mich greifen von ihm. Er hat mich angesprochen. Weißt du mal, du bist mir zu stark geworden. Aber Glaube hat diese beiden Seiten. Diese eine unverzichtbare erste Seite, Gott kommt auf uns zu, in Jesus. Aber dann, er fesselt mich nicht. Es gibt keine Dampfwalze der Gnade, wo alle plattgewalzt sind. Sondern das ist unsere große Würde. Ich höre und deshalb bewusst von deinem Glauben. Du hast ja gesagt, du hast zugegriffen. Das ist die Würde von uns Menschen. Ich stimme zu. Im Griechischen ist es nun nicht mehr ein Bild, sondern da geht es auf den Willen. Ich bin überredet. Das heißt, Glaube hat es nicht, ich bin im Überschwang der Gefühle, sondern ich sage Ja zu dir, bewusst, willentlich. Dass ich das festhalte. Und für mich nehme, es ist zwar mein Glaube, aber ein Glaube, der ruht auf dem, der meine Hand festhält. Das ist ganz wichtig in den Stunden der Anfechtung, in den Tiefen der Depressionen, in dem Wissen um mein Versagen. kommt das Lied da drin, stark ist meines Jesu Hand. Und ich will sie, wie heißt um mich wieder loszulassen. Er hat zu viel an mich gewandt, um mich wieder loszulassen. Das ist das, das ist Glaube. Paulus sagt hier, und das ist das zweite Kennzeichen, also erstens dieses Wachsen im Glauben, dass ich immer mehr für mich das festhalte. Es geht nicht um meinen Glauben in dem Sinn, ich muss es machen, sondern es geht darum, ich klammere mich an dich. Das ist wachsender Glaube. Ich werde immer abhängiger von dir. Paulus sagt, von dem Glauben, den wir miteinander haben. Da benutzt er ein Wort, das kommt eigentlich aus der wirtschaftlichen Sprache und meint, an dem wir Teilhaber sind. Teilhaber sein in einer Firma. Gehört uns gemeinsam. Der Glaube, der uns miteinander untrennbar verbindet. Paulus entfaltet das ja in den anderen Briefen, zum Beispiel am Bild vom Leib. Das sind Glaubende, die so eng miteinander verbunden sind wie die Glieder am Leib. Der Heilige Geist sammelt immer zur Gemeinschaft der Glaubenden. Zinzendorf soll gesagt haben, ohne Gemeinschaft statuiere ich kein Christentum. Das ist Werk des Geistes. Wir merken deshalb heute, wir werden immer mehr auseinanderdividiert. An dieser Stelle setzt der Satan an, immer mehr, dass er uns gegeneinander bringt, dass er diese Koinonia, diese wirkliche Gemeinschaft miteinander sprengt. Und das ist, er verstellt sich da, so heißt es ja einmal, als ein Engel des Lichts. Was gibt es da nicht alles für Diskussionen, wo Brüder und Schwestern, die eigentlich sich herzlich zugetan sind, die den gleichen Glauben haben, und plötzlich geht's wieder los. Darf eine Frau Hosen tragen? Darf sie kurze Haare haben? Überhaupt die Stellung der Frau in der Gemeinde. Ich leugne nicht, dass das wichtige Fragen sind, aber es sind keine Fragen, unter denen wir die Gemeinschaft des Glaubens aufgeben brauchen. Ich darf den anderen stehen lassen. Das sind keine heilsentscheidenden Fragen. Da muss ich nicht eine eigene kleine Kirche bilden unter dem Thema, wir glauben, dass die Entrückung vor der großen Trübsal ist. Ja, wäre ich denn sauer, wenn es so wäre? Ich wäre heilfroh, wenn es so wäre. Aber die Bibel sagt da nicht so hundertprozentig klar. Es kann auch sein, es ist während der großen Trübsal, vielleicht sogar nach der großen Trübsal. Ich will mich da nicht trennen vom anderen. Ich werde sofort Halleluja mitrufen, wenn es vor der großen Trübsal ist. Aber kämpfen will ich doch darum nicht. Es gibt so viele Fragen, die werden plötzlich so wichtig, obwohl sie wirklich nicht glaubensgrundlegend sind. Dass wir uns nicht in solche Kämpfe hineinziehen lassen. Wisst ihr, das ist auch ein fieser Trick. Jetzt plötzlich wird da überall über die Homo-Ehe im Pfarrhaus diskutiert. Das ist schlimm natürlich, das ist schlimm. Das ist etwas, was wir wirklich nicht gutheißen können, aber ich möchte eigentlich nicht über das Zusammenleben zweier Homosexuellen im Pfarrhaus diskutieren. Ich möchte diskutieren über den Hintergrund. Da lohnt sich's jetzt zu streiten. Wenn Bischöfe und was weiß ich, führende Theologen erklären, das, was in der Bibel steht, ist heute nicht mehr verbindlich. Das ist zeitgebunden. Da sitzt der Punkt, nicht an der Homosexualität, sondern dass hier die Bibel, das biblische Wort, außer Kraft gesetzt wird. Und dann hat das diese Auswirkungen. Da müssten wir, da lohnt es sich zu streiten. Da lohnt es sich auch zu sagen, nein, da mache ich nicht mehr mit. Aber wenn es auf diese Ebene verlagert wird, auf, ich sage mal, die sekundären Auswirkungen, da kommt man absolut nicht weiter. Dann werden wir sofort mit der staatlichen Gesetzgebung, die ja immer liberaler ist, konfrontiert. Dann kriegen wir das Etikett Fundamentalisten, das weiß ich alles, oder menschenverachtend oder Homophobie. Oder, das lohnt sich an der Stelle nicht, sondern darauf hinweisen, aber hier steht es anders, es steht eben in Römer 1, steht nichts davon, dass es um Knabenliebe geht, sondern Mann gegen Mann entbrannt. Man muss das einfach ernst nehmen. Um das geht es, das biblische Wort gelten lassen. Wachsen im Glauben, das heißt gemeinsam festhalten an dieser Grundlage der Schrift. Ich höre von deinem Glauben. Das geschieht auch durch einander korrigieren, die Gemeinschaft am Glauben. Das geschieht auch durch Ermahnung. Wisst ihr, das ist unter uns so gang und gäbe. Wir sind in der Gemeinschaft der Glauben, jetzt sage ich mal im kleinen Hauskreis. Und da ist ein Bruder dabei, der ist ein absoluter Besserwisser. Und der wirkt jede Diskussion ab und kommt immer fein raus. Und dann gehen wir nach Hause und sagen, oh Herr Jesus, wenn du doch den Fritz bitte veränderst. Dein Geist hat doch Kraft. Wisst ihr, was der Herr Jesus zu dir sagt? Du, das ist nicht meine Aufgabe. Steine. Sag's zu ihm. Sag's zu ihm. Das ist der Dienst der Ermahnung, den wir einander schuldig sind. Nicht, dass wir es abschieben in der Fürbitte auf den Heiligen Geist. Du bist gefragt, dass ich den anderen darauf hinweise, du, das ist so nicht recht. Das ist unsere Aufgabe. Wachsen im Glauben, einander auch diese Korrektur geben. Dass du erkennst, heißt, dass dieser Glaube kräftig werde in dir. Was wir haben in Christus. Das ist das Vorbild unseres Glaubens, was wir haben in Christus. Wir lesen die Bibel immer so arg fromm. Lies einmal so, wie hat sich denn Jesus in dieser oder jener Situation verhalten? Das sind Situationen, in denen wir oft sind. Wenn ein anderer mich angreift, hat Jesus zurückgegoscht? Hat er einen Rabatz gemacht? Die Jungen haben da immer so ein Bändchen gehabt, WWJD, what would Jesus do? Das ist ein guter Grundsatz. Überleg dir das. In Christus. Jesus hat auf dieser Erde, und das wird in den Evangelien berichtet, Jesus hat auf dieser Erde so gelebt, wie Gott den Menschen gemeint hat. In dieser Abhängigkeit und Treue zum Vater. Wachsen im Glauben heißt, Jesus immer ähnlicher werden. immer mehr in seine Art hineinfinden. Und die hat er ja ganz verständlich dargelegt. Liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, bittet für die, die euch beleidigen und verfolgen. Vergeltet nicht Schimpfwort mit Schimpfwort, leihet gern. Das sind alles ganz, das sind Jesus-Worte, wo er unser Leben beschreibt, dass wir ihm immer ähnlicher werden, in dem, wie wir sein Wort lesen. Paulus drückt es ein wenig geschwollener aus in 2. Korinther 3, Vers 18. Wie in einem Spiegel spiegelt sich in uns die Herrlichkeit Jesu. Und dann sagt er, wir werden deshalb verklärt zu einer Herrlichkeit zur anderen. Ist ja schwierig, wenn ich jetzt sage, ich war letztes Jahr auch mal hier in Langensteinbach auf der Lange. Steinbacher Höhe. Siehst du, wie ich jetzt verklärt worden bin, seitdem? Ein bisschen schwierig, gell? Wenn ich sage, ich bin schon wieder verklärt. Aber das habe ich vorher gemeint, dass ich dem anderen sage, du, ich freue mich an dir. Ich freue mich an deiner Entwicklung. Ich freue mich, wie sich dein Leben, auch dein geistliches Leben vertieft. Wie ich das an dir merke. Wie ich an dich sehe, an dir. Dass wir verklärt werden von einer Herrlichkeit zur anderen, sehen wir schwer an uns, aber ich darf es dem anderen sagen. Wachsen im Glauben und deshalb drittens das Wachsen in der Gemeinschaft. Philemon macht Paulus Freude. So sagt er ausdrücklich, ich hatte große Freude durch dich. So wie in einer Familie. Freude aneinander haben. Das ist schwierig, wenn die Kinder sich anmelden und Vater und Mutter sagen, oh, wenn es doch schon vorbei wäre. Nein, Freude aneinander haben. Und miteinander, Freude eigentlich, zu dem anderen hingezogen sein. Zu dem anderen hingezogen sein. Diese Freude, die die Nähe, die die Gegenwart, die die Gemeinschaft mit dem anderen sucht. So schön, wenn sich die Familie trifft. Wir hatten vorletzte Woche eine ziemlich schwierige Zeit geschwind. Meine Frau hat einen Knoten in der Brust festgestellt und die ärztlichen Untersuchungen, alle Ärzte, die da geschaut haben, die haben gesagt, ja, Frau Grimmer, in Ihrem Alter, sie ist 55, da ist das nicht mehr gutartig, rechnen Sie damit. Und dann kommt ja all diese Gedanken, was kommt danach und hat das schon gestreut und dann waren wir schließlich da in Stuttgart im Karl-Olga-Krankenhaus und sie haben da Proben entnommen am Freitag und gesagt, am Montag kriegen Sie das Ergebnis. Aber der Arzt hat dann zu ihr gesagt, rechnen Sie einfach damit, das ist so, in Ihrem Alter ist das nicht mehr gutartig. Wir sprechen dann, wie wir das weitermachen. Und am Montagmittag kam der Bescheid, es ist gutartig. Nicht bösartig. Wir hatten die Kinder informiert. Leute, das war eine Sache, wie die zusammengeströmt sind und haben sich mitgefreut. Miteinander verbunden, gerne zueinander kommen. Zieht uns zueinander, diese wachsende Gemeinschaft. Wird er erzählt, das sei eine alte Frau gewesen, völlig taub, hat nichts mehr gehört, aber sie saß jeden Sonntag treu und brav in der Kirche. Und sie hat kein Wort verstanden. Dann hat sie mal einer gefragt, ja Bertha, warum kommst du noch? Und dann hat sie nur gesagt, weißt du, die Gemeinschaft der Glaubenden. Schön. Die Gemeinschaft der Glaubenden. Ich habe Freude an dir. Sicher, wir machen einander Mühe. Das ist so in der christlichen Gemeinde. Das ist auch so in der Familie. Wir machen einander Mühe. Aber gerade dort, wo der andere versagt, drängt es uns doch zu helfen. Mir ist eines der wichtigsten Bibelworte geworden, Lukas 22, Vers 15. Das ist der Abend, wenige Stunden vor dem Tod Jesu, wo dem Petrus schon gesagt hat und sagt, du wirst mich verraten, ihr werdet mich alle verlassen. Und jetzt sagt Jesus zu diesen 12 Versagern, mich hat herzlich verlangt, mit euch dieses Mahl zu halten. Es drängt mich mit allen Fasern meines Herzens, mit euch jetzt zusammen zu sein. Das ist wachsende Gemeinschaft. Die Gemeinschaft ist nicht der Ort der Glaubensstarken, sondern christliche Gemeinde ist bewusst auch der Ort der Schwachen. Der Schwachen. Kommet her, sagt Jesus, zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich habe kürzlich in einem Gespräch mit einer leidenden Schwester, einer Diakonie-Schwesternschaft, das hat mich sehr nachdenklich gemacht. Sie hat das so gesagt, wie das heute allgemein ist, kaum mehr Nachwuchs. Ganz selten mal, dass jemand kommt, wo wirklich wieder Diakonisse werden will. Und dann hat sie so gesagt, ich habe aber schubladenweise Bewerbungen. Aber das sind alles psychisch tief angeschlagene Frauen, die Zuflucht suchen in solch einer Schwesternschaft. Ich bin sehr nachdenklich geworden. Sehr nachdenklich. Und habe dann auch gesagt, das ist ja eigentlich auch ein gutes Zeichen. Ich verstehe, dass eine Schwesternschaft so nicht existieren kann. Sie haben ja viele Aufgaben, wenn sie so viele psychisch Angeschlagene hätten. Aber dass sie merken, von da geht ein Strom der Liebe aus, untereinander, das ist etwas ganz Wichtiges. Wir müssen uns überlegen, ob wir diese Bewerbungen nur in der Schublade lassen. Oder ob wir hier etwas aufbauen, um wirklich Gemeinschaft zu bauen. Gerade mit solchen Leuten. Die christliche Gemeinde ist der Ort, wo auch psychisch Angeschlagene ihren Platz haben. Ihren Ort. Das verlangt von uns einiges an dieser Agape, dass die wächst, diese Selbsthergabe. Aber es ist nicht recht zu sagen, ja, dafür gibt es Städten oder was weiß ich, was da alles veranstaltet sind. Dort gehören die hin, dort gehören die nicht hin. Dort werden sie weithin eigentlich ruhig gestellt. Sondern die gehören in den Kreis derer, die die Kraft haben zu tragen. Dass wir da als christliche Gemeinde unserem diakonischen Auftrag ganz neu gerecht zu werden haben. In der zunehmenden Depression, in den seelischen Belastungen, das wird uns in der Zukunft viel stärker bewegen. Wachsen in der Gemeinschaft. Gemeinschaft ist Frucht des Heiligen Geistes. Er sammelt immer zur Gemeinde. Jesus hat ganz kurze Zeit nur allein gewirkt. Das Erste, was er gemacht hat, er hat Jünger zu sich gerufen. Er hat Gemeinschaft gegründet. Das hat die Gnade aus Philemon gemacht. Einen Mann, der in der Liebe gewachsen ist. Einen Mann, der im Glauben gewachsen ist. Einen Mann, der hineingewachsen ist in die Gemeinschaft. Amen.
Lieber Herr, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du uns als dein Ebenbild geschaffen hast und dass wir liebesfähig sind. Du bist die Liebe und wir können lieben in deiner Liebe. Und wir danken dir für die natürliche Liebe, die schon in dieser Welt vorhanden ist, trotz des Gefallenseins der Menschen, der meisten Menschen, die noch keine Neuzeugung im Geist erlebt haben. Wir danken dir für die Vater- und Mutterliebe, die auch wir erlebt haben. Und danken dir, dass du auch in diesen gesellschaftlichen Rahmen und in diesen äußeren Dingen deine Hand drüber hältst und segnest. Und dass du noch so weit einen Rahmen gibst, in dem auch menschliches Leben und Existenz möglich ist. Und wir danken dir insbesondere auch, dass deine Liebe, Herr Jesus, ausgegossen ist in unsere Herzen. Und dass wir lieben können. Was für ein Geschenk, was für eine Gnade, was für eine Liebe von deiner Seite, dass du uns adelst, nicht irgendwie zu leben, sondern zu leben, wie du lebst, zu leben in der Liebe. Und du weißt, wie dumm wir oft sind, wie starrsinnig, wie wir immer wieder auch mit dem Kopf durch die Wand wollen in die falsche Richtung. Schenk, dass wir auch anhand des Philemonbriefs und dessen, was wir heute Morgen gehört haben, diese Liebe ausleben wollen. Dass wir bewusst auch dir Raum geben, dass wir den anderen sehen, nicht als Objekt unseres Eigeninteresses, sondern als Subjekt deiner Liebe, den wir auch lieben dürfen, der wertvoll ist und der uns wieder lieben kann. Hab du Dank für unsere Gemeinschaft. Hab du Dank, dass wir nicht allein unseren Weg gehen müssen. Hab du Dank für all die, die du uns an die Seite gestellt hast und wo manche Ecken und Kanten sind und wir uns daran stoßen, so wollen wir doch das Band der Liebe festhalten. Hab von Herzen Dank für dein überreiches Geschenk der Gemeinschaft, gerade auch in diesen Tagen. Gepriesen seist du. Amen.